Heute sprechen wir über einen der größten und besten Investoren der Welt, nämlich Warren Buffett, das Orakel von Omaha. Der Mann ist ja mittlerweile 94 Jahre schon alt und ein Vorbild für Generationen von Anlegerinnen und Anlegern. Aber wie hat dieser Mann aus Nebraska, aus den USA, es eigentlich zum Milliardär und Chef von Berkshire Hathaway gebracht? Und warum setzt er gerade jetzt stark auf Bargeld? Und was macht er eigentlich mit seinem großen Reichtum? Und wir sprechen darüber, wie es mit seinem Vermächtnis weitergehen wird. Darüber rede ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Gabriel Knupfer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Gabriel.
Hallo Tim.
Warren Buffett setzt derzeit eher auf Cash statt Aktien zu kaufen, hast du in einem Artikel geschrieben. Erzähl mir, was ist da los?
Also er legt sein Geld natürlich nicht unters Kopfkissen, aber es ist tatsächlich so, in diesem Jahr verkaufte Buffetts Firma Berkshire Hathaway große Aktienpakete von Apple und auch gerade erst jetzt von der Bank of America, also zwei der größten Investments von seiner Firma. Und dieses Geld wurde bisher nicht wieder in neue Aktien angelegt. Also die Firma hielt im Sommer 277 Milliarden Dollar in Cash und ähnliche flüssigen Mitteln. Also das waren dann vor allem kurzlaufende US-Staatsanleihen. Und dieses seither auch wurden nicht zusätzliche Aktien gekauft.
Er wartet noch auf den großen Zukauf sozusagen, genau. Oder? Aber wie begründet er sein Vorgehen? Er ist ja nicht grundsätzlich gegen Aktienkäufe.
Ja, also er begründet das nicht, aber der Hintergrund ist halt seine Anlagestrategie und das ist das Value Investing. Also im Kern geht es Buffett darum, wie er selber sagt, großartige Firmen zu billigen Preisen zu kaufen.
Das wollen wir alle, oder?
Ja,
günstig einkaufen und dann später große Rendite machen.
Günstig kaufen. Und solche Chancen sind im Moment einfach extrem rar, weil die Aktien sind schon sehr hoch bewertet.
Er äußert sich ja nicht so oft, aber wenn er sich äußert oder wenn er Statements abgibt oder in seinen Newslettern vielleicht auch einen Hinweis gibt, wie er sich gerade positioniert, dann schauen da sehr viele Menschen drauf. Wie schätzt er von dem, was wir wissen, bisher so die Lage am Aktienmarkt ein? Also eher abwarten, alles viel zu teuer, oder?
Das muss man ja genau, es ist einfach viel zu teuer für ihn. Er sagt selber, dass man den Markt ja nicht timen kann. Also du kannst nicht sagen, morgen oder heute oder in zwei Wochen stürzt die Börse ab. Das denkt er nicht, aber für ihn sind die Aktien zu hoch bewertet. Es liegen keine großen Gewinne im Moment drin und er erwartet wohl, dass sich bald wieder bessere Chancen bieten werden in den nächsten Monaten, Jahren. Und das bedeutet schon, dass dafür müssten ja die Aktienpreise runterkommen.
Also aber das ist jetzt keine Kehrtwende von ihm, oder? Dass er sich jetzt plötzlich völlig anders positioniert als sonst?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist nur konsequent. Und es heißt auch überhaupt nicht, dass er nicht an Aktien glaubt. Es ist für ihn einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Also er sagt ja, er hat diese Phasen. Er sagt, im Moment sind wir in einer Phase der Gier oder nach seiner Philosophie sind wir im Moment in der Phase der Gier, in der die Bewertungen von Aktien zu hoch sind. Und dann sollte man in dieser Zeit eben Bargeldvorräte anlegen, damit man wieder einsteigen kann, wenn die Phase der Angst folgt. Die folgt unweigerlich und in dieser Zeit sind die Aktien dann billig zu haben.
Vielleicht wartet der Warren Buffett einfach, wer amerikanischer Präsident oder Präsidentin wird.
Ja, das kann schon sein, weil der Entscheid wird wahrscheinlich die Welt schon ziemlich prägen. Aber andererseits ist die Börse nicht so abhängig von Politik. Es gibt sicher Aktien, die unter Trump besser funktionieren würden und solche, den Harris nützen würde. Aber Buffett gibt ja auch keine Wahlempfehlung ab. Ich denke, dass die hohen Bewertungen entscheidend sind, jetzt nicht zu investieren.
Und du und ich und die ganzen anderen normalen Anleger mit kleinem oder großem Portfolio, ist es eigentlich gut, jetzt auf diesen Herrn Buffett zu hören? Liegt er immer richtig? Ich meine, wir sind ja alle fasziniert von seinem Reichtum. Wir reden dann gleich im Detail noch drüber, wie er das alles geschafft hat. Lohnt sich das, da drauf zu schauen, wie er agiert und da vielleicht mitzumachen?
Es lohnt sich sicher. Also klar, das weißt du ja selber, er liegt nicht immer richtig, kein Mensch liegt immer richtig, aber seine Strategie kann für kleine Anleger auch sinnvoll sein, denke ich. Also ich denke, das Entscheidende dabei diesem Value Investing ist, dass man nicht nur auf den Erfolg oder den erwarteten Erfolg einer Firma schaut, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Nvidia, das ja extrem zukunftsträchtig ist, sondern eben auch den Preis der Aktie mit einzubeziehen und nicht zu einem zu hohen Preis zu kaufen.
Die sind ja stark gestiegen durch den KI-Boom. Was hat ihn eigentlich so zur Investorenlegende gemacht? Weil er immer richtig gut gelegen ist oder weil er sehr viel Geld gemacht hat? Oder wie begründet sich das eigentlich?
Ja, er ist als Investor zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden, indem er langfristig gut investiert hat. Und deshalb wird er von den Medien wegen dieser guten Investitionsentscheide eben als Orakel von Omaha bezeichnet. Und die Leute schauen darauf, was er macht. Und erhoffen sich daraus, Erkenntnisse zu ihren eigenen Anlagen zu haben.
Also der ein oder andere verfolgt ihn sicherlich ganz genau und bildet das ab, was er auch macht an den Märkten. Andere sagen, den kenne ich nur, weil der vielleicht ein reicher Investor ist aus Amerika. Aber ich glaube, der Name ist vielen Leuten ein Begriff. Aber was nicht, glaube ich, allen klar ist, wie jetzt genau seine Rolle aussieht. Also hat er Ämter auch wegen seines hohen Alters schon abgegeben oder ist er noch immer sehr stark involviert in dem Geschäft? Erzähl uns mal, was jetzt konkret seine Aufgabe ist.
Also er ist CEO der Investmentfirma Berkshire Hathaway, seiner Firma, die er aus einem Textilunternehmen aufgebaut hat. Er ist mit 94 Jahren, trifft er immer noch wahrscheinlich Investmententscheide. Er geht jeden Tag ins Büro, 6 Tage die Woche. Aber es ist auch klar, er hat Mitarbeiter, er hat Berater und er hat auch einen möglichen Nachfolger, der sofort übernehmen könnte, wenn ihm etwas zustoßen würde. Und das ist Greg Abel.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Schauen wir noch mal ein bisschen zurück. Ich finde das super spannend. Also man hat natürlich schon viel über ihn gelesen, aber er gilt ja als jemand, der sehr bodenständig ist, der schon sehr früh auch mit Aktien in Berührung gekommen ist. Wie fing das an, dass er seinen kometenhaften Aufstieg zu diesem Reichtum geschafft hat?
Also ich glaube, das ist eben auch Teil, weshalb er die Leute fasziniert, weil er ist eine Art geborener Geschäftsmann, der schon als Kind sich für solche Sachen interessiert hat und versucht hat, sein eigenes Geld zu verdienen. Also er verkaufte als Primarschüler Kaugummi, Coca-Cola und anderes von Tür zu Tür und hielt dann später auch an Coca-Cola fest, als er ein großer Investor war. Heute noch investiert Berkshire Hathaway in diese Firma.
Also ist dann groß eingestiegen in die Firma, ne?
Ja, genau. Er hat Dosen verkauft. Für 25 Cent, genau.
Früher hat er nur die Dosen verkauft, jetzt gehört ihm ein Teil der Firma sozusagen.
Und schon mit 11 Jahren kauft er die ersten Aktien, also er hat sich immer für das Thema interessiert. Er hat auch andere Investitionsideen als Kind oder als Jugendlicher, kaufte Flipperkästen, die er dann vermietete.
Und hat aber auch richtig studiert, also was heißt richtig oder falsch, kann man nicht sagen, aber es gibt natürlich Leute, die haben dieses Startup-Gen in sich. Und legen dann los und die Firmen haben eine hohe Bewertung, aber er hat natürlich dann auch studiert, hat sich auch viel mit Wirtschaftswissenschaften beschäftigt und hat dann das Thema weitergemacht.
Genau, Betriebswirtschaft studiert.
Und was hat ihn sonst groß gemacht? Du hast ja dieses Value Investing schon angesprochen, also das ist ja schon, was ihn auch dann auszeichnet.
Genau, und dazu kommt noch, dass er nur in Dinge investiert, die er versteht. Das ist einer seiner Lieblingssprüche, dass man immer wissen muss, was man macht. Er versuchte von Anfang an unterbewertete Firmen zu finden, die ein nützliches Produkt oder im Falle von einer Versicherung eine Dienstleistung anbieten und dann langfristig in dieser Firma investiert zu bleiben.
Das finde ich noch einen interessanten Satz, also zu sagen, man macht nur das, was man wirklich versteht, macht diese ganzen Krypto-Firmen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ob er Krypto-Fan ist oder nicht, aber ich glaube, manche Investoren in den vergangenen Jahren haben nicht immer ganz verstanden, in welche Krypto-Bude sie investiert haben und plötzlich gab es dann diesen Riesenskandal.
Oder das Geschäftsmodell, Wirecard zum Beispiel, oder? Das ist doch so ein typisches Beispiel, wo niemand wusste, was die machen, oder?
Genau, dass die Leute da sicherlich ins Risiko gehen, aber ich glaube, viele Investoren haben diesen Spruch nicht immer so beherrscht. Was ich interessant fand, erklär das ein bisschen, wieso er damals in diese Textilfirma eingestiegen ist. Also Berkshire Hathaway, das hat mich auch bei der Recherche für diesen Podcast so ein bisschen überrascht, dass man sagte, warum geht er denn eigentlich in so eine Firma rein? Damals mag vielleicht Textil vielleicht noch wichtiger gewesen sein als heute, aber der hat das ja total umgebaut. Das fand ich noch super spannend.
Ja, es war eben schon damals völlig aussichtslos, da gegen die Konkurrenz in Asien, die damals aufkam, zu bestehen.
Wann war das? 50er oder 60er?
60er, 1962 hat er die ersten Aktien gekauft und im Laufe der 60er Jahre hat er die Firma übernommen. Sicher war das keine gute Idee, weil er merkte, dass gegen die Konkurrenz aus Asien kein Geld zu machen ist mit Textilien, kauft er mit dem Geld, das Berkshire noch hatte, andere branchenfremde Firmen, also zuerst eine Versicherung und dann eine Bank. Und inzwischen macht Berkshire schon sehr lange keine Textilien mehr, seit 40 Jahren, und ist stattdessen eine Holding für zahlreiche Firmen. Also über 80 Firmen gehören zum Portfolio von Berkshire Hathaway. Viele im Bereich der Versicherungen, Güterverkehr, Energie und so weiter. Und dann kommen auch noch ganz große Investitionen, einfach wo die Firma nicht übernommen wurde, wie zum Beispiel Apple, Bank of America, Coca-Cola, Kraft. Genau. Sogar ein Schweizer Versicherer ist dabei, Chubb. Aber ja, es ist zwar in der Schweiz domiziliert, aber ist eher eine amerikanische Firma.
Und das hat ihn zu großem Reichtum gemacht, oder? Also ich habe mal gelesen, wie viel hat er? 120, 130, 140 Milliarden?
Ja, genau. Also laut Bloomberg ist Buffett der achtreichste Mensch der Welt und hat ein Vermögen von aktuell 144 Milliarden Dollar. Er ist damit einer der reichsten. Musk und Bezos sind aber noch klar reicher, zum Beispiel mit über 200 Milliarden Dollar. Und man muss bei diesen Superreichen auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man genaue Zahlen sagen will, weil es gibt immer große Schwankungen, weil sich der Reichtum einfach aus dem Preis ihrer Aktien berechnet.
Jetzt hast du gerade schon so Statements genannt oder vielleicht so Weisheiten auch vom Orakel sozusagen aus Omaha. Was sind denn so andere Weisheiten, die er bisher immer uns Anlegerinnen und Anlegern mitgegeben hat, die sich dann auch, bewahrheitet haben, aber wo viele auch drauf schauen.
Also es gibt viele, aber gut finde ich den Spruch, der Unterschied zwischen erfolgreichen Leuten und sehr erfolgreichen Leuten ist, dass sehr erfolgreiche Leute zu fast allem Nein sagen. Und damit spielt Buffett darauf an, dass die Zahl der Firmen, in die Berkshire investiert, ist ziemlich überschaubar, die Themen sind wenig komplex, ebenso wie Coca-Cola. Und besser, man macht wenige Sachen und diese richtig, als vieles nur halbpatzig. Das ist wahrscheinlich die Erkenntnis daraus.
Legendären waren ja auch mal seine Business-Lunches, die dann versteigert wurden für viel Geld. Konnte man dann mit ihm essen und vielleicht noch was lernen und von ihm herauskitzeln, wie und wo man investieren kann. Aber wo lag er eigentlich schlecht oder lag er immer gut? Also er muss doch mal daneben gelegen haben, oder?
Bei seinen er hat viele Fehler gemacht. Der Einstieg bei Berkshire könnte man vielleicht auch als Fehler ansehen, weil Textilien eben nicht die beste Idee war. In reichen Ländern wie den USA ist das ein schwieriges Geschäft, aber was er nachher daraus gemacht hat, ist eben dann enorm erfolgreich. Und beim Tech-Trend könnte man Buff auch vorwerfen, dass er da zu lange nicht mitgemacht hat. Also das Thema war ihm wohl zu komplex. Aber er ist dafür dann auch beim Platzen der Dotcom-Blase von diesen Verlusten verschont geblieben, die viele andere Investoren getroffen hat. Und dann bei Apple, das war sicher ein sehr gutes Investment. Das hat Buffett viele Milliarden eingebracht. Und ich glaube, Apple ist das größte Investment von Berkshire Hathaway. Aber der Ausstieg oder die Verkäufe in diesem Jahr waren schon ein bisschen verfrüht wahrscheinlich, weil Apple ist in diesem Jahr weiter stark gestiegen und Buffett hat in dieser Zeit die Hälfte seiner Apple-Aktien verkauft.
Also er hat sowohl gute als auch schlechte Tipps gegeben. Genau. Für sich und für andere.
Ja. Aber sicher sehr erfolgreich waren seine sehr langfristigen Investments in Coca-Cola und American Express. Das sind jetzt nicht Firmen, die in einem Jahr durch die Decke gehen, aber wenn man da jahrzehntelang investiert ist, dann verdient man sehr viel Geld damit.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Also was man lernen kann und mitnehmen kann, ist, sich das genau anzuschauen, in was und wie man investiert, versteht man es oder versteht man es nicht und auch eher länger dabei bleiben, oder?
Genau. Also das ist wie automatisch, wenn man lange investiert bleibt in eine Firma, die man genau analysiert hat, an die man glaubt, die gut ist und dann so alt wird wie Warren Buffett, dann wird man fast automatisch reich.
Und Krypto, das ist nicht so sein Ding, oder?
Also Buffett hielt lange überhaupt nichts von Krypto. Er bezeichnete Krypto unter anderem als Schneeballsystem und als Betrug. Er sagte wörtlich, Krypto sei Rattengift und werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem bösen Ende kommen. Aber seine Firma investiert in ein brasilianisches Fintech zum Beispiel, das heißt New Holdings, und das ist stark im Kryptobereich tätig. Also generell ist er sicher kein Fan des virtuellen Geldes, aber er verdient damit Geld.
Was macht er sonst? Spendet er viel? Sitzt er auf seinem Reichtum?
Nein, er ist auch sehr berühmt als einer der größten Philanthropen überhaupt. Er hat mit Bill Gates, einem Freund von ihm, den Giving Pledge lanciert, wonach sehr reiche Menschen, Milliardäre, 50% oder mehr ihres Vermögens für wohltätige Zwecke spenden sollen, wollen. Und Buffett unterstützt die Gates Foundation mit Milliarden und will nach seinem Tod 99% seines Vermögens wohltätigen Zwecken zukommen lassen.
Wie es weitergeht in Zukunft gleich, aber nochmal zurück zur Politik auch, das finde ich noch spannend. Also du hattest vorhin erwähnt, dass er keine Wahläußerungen machen möchte und sich klar positionieren möchte, ob er eher im Lager Trump oder eher im Lager Harris steht. Was ja schon ein bisschen überraschend ist, weil er sich in der Vergangenheit doch eher auf die Seite der Demokraten geschlagen hat, hat auch Wahlkampf gemacht für Obama und Frau Clinton auch. Aber diesmal hält er sich bedeckt, oder?
Ja, genau. Also Buffett unterstützte Obama und Clinton, aber er ist eigentlich nicht besonders politisch und er ist kein Aktivist wie Gates oder Musk. Er ist zu Hause in Nebraska, einem sehr republikanischen Bundesstaat, und er ist sicher auch konservativ, was Ehe und solche Dinge angeht. Buffett ist wirklich schwer einzuordnen politisch, denn er spendet Milliarden an wohltätige Zwecke, an die Gates Foundation, die von vielen Republikanern gehasst wird. Aber andererseits ist er sicher kein Linker.
Wie wird es denn weitergehen? Wir haben ja darüber gesprochen, der Mann ist jetzt schon Anfang 90. Wie wird es mit seinem Vermächtnis weitergehen? Was sind so seine Ziele diesbezüglich?
Also lange dachte man, dass sein Vermögen an die Gates-Stiftung gehen würde. Die beiden sind seit Jahren befreundet und diese Stiftung ist die weltgrößte private Stiftung und hat Einlagen von fast 50 Milliarden Dollar. Das meiste Geld stammt von Buffett. Aber diese Freundschaft hat sich etwas abgekühlt. Einer der Gründe ist, dass Gates Kontakt zum Kinderschänder Jeffrey Epstein hatte und auch seine Scheidung von Melinda Gates, die auch in diesem Zusammenhang steht. Und die Gates-Stiftung ist ja auch politisch umstritten. Also ihr wird zum Beispiel vorgeworfen, dass man auf Technologie als Allheilmittel setzt. Und so unter dem Strich hat dann Buffett vor 2 Jahren oder so entschieden, dass seine Kinder nach dem Tod das Vermögen verwalten sollen. Und die haben dann 10 Jahre Zeit, die verbliebenen Aktien seiner Firma Berkshire Hathaway für wohltätige Zwecke zu spenden.
Und zum Schluss deine Lieblingsanekdote über ihn?
Also ich finde es ziemlich toll, dass Buffett immer noch im gleichen Haus lebt, das er 1958 für $31.000 gekauft hat. Das ist zwar heute, wäre zwar heute ein bisschen mehr Geld, aber es ist trotzdem sehr wenig und das illustriert für mich schön, dass Buffett einfach wenig Wert auf persönlichen Luxus und Status legt.
Gabriel, danke für deine Insights. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sag's nochmal schnell, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao, Gabriel.
Danke, Tim. Tschüss.